FVI, der Podcast, das Neueste aus Instandhaltung und Produktion mit Markus und Björn. An dieser Stelle ein Dank an unseren Sponsor, denn dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Belfort DHD. Die Belfort DHD arbeitet jährlich an bis zu 3000 Maschinen und Produktionsanlagen von unterschiedlichen Herstellern. Das macht die Belfort DHD zu dem Dienstleister, wenn es um die herstellerunabhängige Wartung, Reparatur und Überholung von Maschinen und Produktionsanlagen geht. Mehr Infos zu unserem Sponsor finden Sie über den Link in den Shownotes. Herzlich willkommen zurück hier bei unserem kleinen FOI-Podcast. Mir gegenüber, weiterhin braun werdend, in schönster Sonne beschienen, in einem FOI, nahezu FOI-farbenen Polohemd. Völlig zu Recht. Der grinsende Markus Ahorner. Hallo Markus.
Hallo Björn.
Wie geht es dir an der neuen Côte d'Azur?
Ja, es wird trockener. Wir haben, ich glaube, 8 Lavendel nachgepflanzt, das gesamte Beet rausgeschmissen, weil alles verholzt und vergammelt war von dem ewigen Wasser.
Das einzig Konstante ist der Lavendel.
Ach, Mann. Was? Ich wollte ja gerne die Lavendel. Oh nee, das geht jetzt nicht. Kein Lavendel. Ziehen. Es wird langsam besser. Wenn ich jetzt rausgucke, es ist draußen blau und daher das kurzärmelige Polo. Und die Schuppen gehen jetzt auch allmählich weg. Also wir konnten jetzt zum ersten Mal die Regenjacken ausziehen und die Regenschirme für 24 Stunden verstauen. Ich bin gespannt, wie lang es hält.
Man muss ja auch fairerweise sagen, das ist ja 24 Stunden, ist ja in manchen Regionen schon relativ lange, muss man ja sagen. Aber ich glaube, bei euch eigentlich im Sommer nicht so.
Ja, das wird hier schon als Dürreperiode also wahrgenommen, denn das hat jetzt das hat wirklich viel geredet. Also ich habe mich mit den Nachbarn unterhalten, die haben gesagt, die waren alle, wirklich alle. Alle waren irgendwie deprimiert und sonst was. Zwischendurch war es ja immer mal 1-2 Stunden schön, aber das jeden Tag Wasser. Ja. Das war fast ein kleines bisschen viel. Und wenn wir jetzt überlegen, ein Jahr zurückgehend, als die Internetze voll waren, mit Dürrekatastrophe, würde ich sagen, sind wir dieses Frühjahr wirklich drum herum gekommen.
Respektive, wir sind gestern an der Sieg entlang gefahren, also ein kleiner Fluss, der durch, man glaubt es kaum, Siegburg fließt.
Ein Fluss für Gewinner sozusagen.
Könnte man so sagen, ja. Ein wahrer Gewinn für die Region. Ja. die führt immer noch ein beträchtliches Hochwasser. Also da kann man es natürlich gut erkennen oder etwas fast noch was besser erkennen als am Rhein, weil da natürlich die Deltas relativ hoch sind und der Radweg verläuft relativ direkt am Flussbett. Und da war wirklich nur noch so ein halber Meter zwischen Radweg und Fluss.
Flüsse ja ohnehin faul, die legen sich ja immer in gemachtes Bett.
Ja.
Aber da haben wir jetzt eine gute Überleitung zu unserer letzten Sendung, für die wir teilweise Kritik geerntet haben, weil zu viel Hydrostatik dabei war.
Es wurde mir zugetragen, dass wir Kritik ernteten.
Wir nehmen auf sowas natürlich Rücksicht und freuen uns immer über solche Zusendungen und versuchen die einzuflechten und machen die heutige Geschichte daher ein bisschen kürzer und schließen das wahrscheinlich irgendwann auch ab, bis uns wieder mal nichts einfällt und dann holen wir wieder alte Studiengeschichten raus.
Ja, ich sag mal, es hat ja einen edukativen Charakter, hoffen wir zumindest.
Ich hoffe auch evokativ. Die Leute jauchzen hoffentlich vor Glück auf den Straßen. Das war eigentlich, wie soll ich sagen, bescheidenste Reaktion, die ich erwartet habe.
Ich frage, also hier wäre ich auch auf eure Zuschriften gespannt, ob das jemals eingetreten ist. Aber gut, das ist etwas anderes. Ja, wir hatten uns überlegt, dass wir mit einer aktuellen Meldung starten.
Ja, die war eigentlich ganz lustig, ne?
Ja, genau.
Und zwar zur deutschen Autoindustrie, können wir das sagen? Dürfen wir so viel schon verraten?
So viel dürfen wir schon verraten. Du darfst sogar alles verraten.
Ja, wenn ich es richtig im Kopf gehabt habe, dann gab es eine Zeitungsmeldung, die mir ins Auge stach, weil sie irgendwie so widersprüchlich waren. Ich bin ja, wie du weißt, sammle ich ja, weil ich ja keinen Platz mehr habe, muss ich ja Dinge sammeln, die keinen Platz wegnehmen. Also sammle ich Paradoxa und Widersprüchlichkeiten. Und wir hatten ja vor nicht allzu langer Zeit eine Sondersendung zum Thema E-Mobilität gemacht. Und man stößt ja immer wieder auf dieselben Probleme und die kommen ja häufig aus Energieversorgung, ja, weil man denkt, na, E-Mobil ist irgendwas mit Antrieb, also muss Strom her. Das hatten wir ja alles schon, aber jetzt gab es mal einen neuen Widerspruch, der kam aus der großen Welt der Volks- und Betriebswirtschaft. Und das fand ich eigentlich auch sehr lustig. Das ist ja ohnehin kein Fach, das völlig ohne Widersprüche funktioniert.
Das könnte man so sagen. Man muss es mal so sagen. Es ist vielleicht nicht die wissenschaftlichste aller Wissenschaften.
Ja, der gute Kant, wir haben ja, glaube ich, Kant ja, ne? Der zeigt ja immer klaren Kant. Und
Wer Kant, der Kant.
Und der Immanuel Kant soll mal in seiner Boshaftigkeit gesagt haben, es ist so viel Wissenschaft in einer Wissenschaft enthalten, als Mathematik in ihr enthalten ist. Und bei Betriebswirtschaftslehre bin ich, glaube ich, mit den 4 Grundrechenarten plus der Prozenttaste am Taschenrechner rausgekommen. Und die Prozenttaste kann ich bis heute nicht bedienen. Ich muss immer noch die 2 Zahlen durcheinander teilen und irgendwas mit 100 machen.
Ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß gar nicht, wofür die da ist.
Ja, das ist wie mit meinem Taschenrechner. Ich kann bis heute keine Gleichheitstaste bedienen, weil ich irgendwann mal in frühester Jugend den Fehler gemacht habe, auf so ein Hewlett-Packard-System umzusteigen. Mhm. Mit dieser umgekehrten polnischen Notation. Und ich bin tatsächlich völlig unfähig, das ist nachgewiesen, mit einem normalen Taschenrechner Klammern und Gleichheitszeichen auch nur die einfachste Summation durchzuführen. Also Addition, es geht einfach nicht. Und ich kann immer nur Stack, noch ein Stack Operand und dann kommt irgendwie durch magische Art und Weise ein Ergebnis raus und alles andere kann ich nicht.
Ja. Ich muss zum Beispiel sagen, auch wenn ich mich auf der Nerd-Skala relativ hoch verorten würde, Reverse Polish Notation war etwas, womit ich mich nicht wahnsinnig anfreunden konnte. Also es war mir dann doch etwas zu weit weg von dem, woran ich mich schon gewöhnt hatte. Auch wenn es ja tatsächlich schlechter ist in dem Sinne, weil es halt...
Man kommt halt mit 4 Stacks aus, ne? Für jede beliebige Operation. Und das hat mal jemand mathematisch gezeigt, was mir jetzt schon wieder schleierhaft ist. Und es hat noch für mich natürlich eine zweite Reminiszenz für alle Zuhörer, die vielleicht polnischen Familienursprungs sind. Ich bin ein great admirer of Polish culture. Das ist wirklich so, das meine ich jetzt ohne Spaß. Also das sind für mich die tollsten Bücher, Filme, Musik. Also ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt richtig ausspreche, aber mein Lieblingspianist ist, einer meiner Lieblingspianisten ist Krzysztof Komeda, der die Musik für alle für viele Polanski-Filme und auch von anderen polnischen Regisseuren geschrieben hat. Polanski ist natürlich jetzt, das Messer im Wasser ist einer meiner Lieblingsgruselkrimis. Und wobei der gar nicht gruselig ist, aber der thrilling. Und Stanislaw Lem ist einer meiner Lieblingsautoren. Also wahrscheinlich habe ich jetzt alle Namen falsch ausgesprochen, ist mir aber egal. Ich kann es halt nur auf Deutsch, aber da finde ich es halt voll. Und deswegen auch natürlich umgekehrte polnische Notation, schon aus Prinzip.
Ja, ich weiß überhaupt nicht, warum sie so heißt. Also Reverse ergibt sich noch, weil man den Operand ans Ende stellt. Aber warum polisch, weiß ich nicht.
Wahrscheinlich, weil die so sauber ist.
Weil die Reverse polished. Reverse polished
Notation.
Ja, aber das weiß ich
jetzt tatsächlich. Wir sind vom Thema weggekommen, der Elektromobilität und der volkswirtschaftlichen Auswirkungen. Na, jedenfalls war das so, dass sich, ich glaube, es war der BMW-Chef, so ein bisschen beklagte über die Einfuhrzölle bei der EU und die EU wiederum meinte, ich glaube, es war die Kommissionspräsidentin, eigentlich wollten wir was Gutes tun. Und das ist jetzt eine witzige Situation, fand ich, weil wir ja eigentlich, also wenn man jetzt mal die ganze Kette so durchdenkt, jetzt kommen wir auf einen ganzen Haufen Paradox. Ja,
ich glaube, wir müssen es nochmal aufgreifen für die es nicht mitbekommen haben. Also die Idee war quasi, Strafzölle einzuführen für Elektroautos aus China, weil die im Moment auf den Markt gedumpt werden.
Ja, und die haben wahnsinnige Überkapazitäten, glaube ich, ne? Die haben wahnsinnige Kapazitäten, die sich jetzt nach Europa verschiffen, aktuell. Und hier jetzt auf die Märkte werfen würden. Jetzt kommen wir natürlich noch zu anderen Fragen, wie wer würde den Service übernehmen und so weiter. Das ist, glaube ich, das führt wahrscheinlich zu weit. Aber weil man diese Schwemme erwartete, wollte man die Strafzölle einführen. So richtig, ne?
Ja,
genau. Und jetzt kommt ja eigentlich der Widerspruch. Also aus Sicht der Einführung des Elektroautos, also gehen wir mal ganz weit zurück, hätten wir kein Klimaproblem, hätten wir kein Fossilproblem, hätten wir kein CO2-Problem in der Atmosphäre und hätten wir kein Peak Oil, dann würden wir ja wahrscheinlich weiter Auto fahren. Mit Verbrennern. Weil die ja eh schon so gut fertig waren.
Ja, allerdings, ich sage mal so, ich möchte mal kurz darauf hinweisen, dass der Umkehrschluss, dass das jetzt mit Elektroautos alles automatisch besser wird, vielleicht auch nicht. Also nur weil man auf diese Idee kommt.
Nein, um Gottes Willen. Das ist der Unterschied zwischen Folgerung und es folgt und es ist äquivalent. Ne? Also das ist jetzt erstmal in die eine Richtung. Und dann ist man auf diese Idee gekommen und hat gesagt, naja, wenn wir jetzt weniger CO2 in der Atmosphäre haben wollen, unterstellen wir mal kurz, diese ganze Elektromobilität wäre sauber und die Elektrizität dafür auch. Also dieser Strom kommt auf magische Weise ohne CO2 in die Leitung. Und da stellen wir das für eine Sekunde und dann muss man irgendwie, wenn man dieses Ziel erreichen will, dass man irgendwann Elektrizität, falls das klappt, nur noch CO2-frei oder ärmst ja, CO2-ärmst herstellt, dann braucht man ja an dem Tag vorher schon einen Plan, wie an dem Tag, an dem das fertig ist, auch die ganze Welt auf Elektroautos umgestellt hat. Also muss man jetzt ein bisschen vorausdenken und muss sagen, na, da müssen wir halt die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Also nehmen wir mal die Verbrenner, die klassischen, mit ein paar Einschränkungen, wie, was weiß ich, E-Fuels und so, aber man hofft, dass das dann wirklich wenig ist, aus dem Programm, damit jetzt die Elektromobilität da nach vorne getrieben werden kann. So, bis dahin, so war die Theorie, ja. Und jetzt hat man also gesagt, naja, dann nehmen wir jetzt mal, gehen wir raus aus dem Verbrenner, zwingen die Industrie praktisch über ein paar Auflagen. Das sieht jetzt so aus, als ob da noch ein paar technologische Freiheitsgrade existieren. De facto ist das ein Verbot. Das muss man wirklich sagen. Ich weiß, da wird immer gern drumherum diskutiert. Aber faktisch, glaube ich, gibt es da keine Debatten. Das ist wirklich, es hat den Rang eines Verbotes, weil man eigentlich rechts und links so viel Freiheitsgrade abgeklemmt hat, dass die eher in der Theorie als wirklich in der Marktpenetranz, so sagen wir das mal, ja, nachher noch existieren werden. Das ist irgendwie so, als wenn ich sage, es gibt kein LP-Verbot für Vinylalben, aber ich nehme euch mal dieses schwarze Zeug zum Produzieren weg. Ja, und Leute kauft DVDs oder streamt. So, das wäre ungefähr die Analogie, ja. Naja, und jetzt ist das so, jetzt müsste doch eigentlich in der Technologiesicht die EU über nichts anderes begeistert sein, als wenn jetzt haufenweise billigste chinesische Autos in den Markt schwemmen, damit sich möglichst viele Leute so ein Auto kaufen können. Denn bisher war ja die Preisbarriere einer der Ursachen, warum sich die Menschen, so aus Sicht der Befürworter, immer noch zu wenig Elektroautos anschaffen. Also, wenn ich jetzt sehr, sehr simpel denke, Ausrufezeichen hinter simpel, ja. Ja, dann ist das doch eine tolle Idee, jetzt diese Billigautos alle in den Markt zu lassen. Damit wird doch der Anreiz, sich ein Elektroauto anzuschaffen, wahnsinnig erhöht. Und jetzt kommst du.
Jetzt komme ich, und zwar genau den Faktor, den du angesprochen hast, ne? Diese Monokausalität ist natürlich eine der großen Problematiken. Der erste Faktor ist, glaube ich, relativ offensichtlich, nämlich ich möchte natürlich meine eigene Industrie schützen. Also das ist purer Wirtschaftsprotektionismus, die eigene Industrie zu schützen, und ich halte das auch in dem Fall für sinnvoll.
Das war die Industrie, die man vorher zwingen wollte, von der einen Technik auf die andere zu gehen und gesagt hat, wenn wir die Barrieren hoch genug machen oder die Randbedingungen mit der Schraubzwinge scharf genug anziehen, dann schaffen die auch den Wechsel. Und jetzt aber schützen wir sie, weil sie den Wechsel nicht geschafft hat. Ist das so ungefähr richtig?
Das ist genau, sagen wir es mal so, genau da begeben wir uns halt in meinen Augen in die Paradoxien der Politik. Ja, also dass man es an vielen Stellen nicht schafft, die Vernetzungsbedingungen herzustellen oder so vernetzt zu denken, dass man Ursache, Wirkung als einseitige Kette begreift und nicht als gegenseitige Wechselwirkung.
Sag mal, ist das eine Vorbereitung auf unser heutiges Thema,
dass vielleicht,
du systemtechnisch denken möchtest?
Vielleicht gehen wir heute mal auf die Systemdynamik ein.
Also ist das die Brücke, die wir schlagen gerade, so für unsere geneigten
Zuhörer? Man könnte sagen, ja.
Das ist ja genial. Der Spannungsbogen ist ja großartig, den ihr aufsetzt.
Also ich finde das schön, dass uns sowas immer spontan einfällt.
Ja. Es wirkt völlig ungeplant bei uns. Nee, es könnte auch daran liegen, dass die Dinge alle wirklich so zusammenhängen.
Ja, und das, was daran halt wirklich, wirklich spannend ist, ich kann nie einen Parameter verändern, und das macht genau das Thema der wirtschaftlichen Steuerung oder der Subventionswirtschaft auch so anspruchsvoll.
Das eine Subvention nett bis anspruchsvoll bis unmöglich.
Bis unmöglich, sagen. Genau. Ja, weil wenn ich an einem Regler drehe, oder an einer Stellschraube.
Gibt es garantiert eine Rückkopplung
ist jetzt woanders. Missverständlich. Ja. Genau, gibt es zum einen eine Todzeit, bis das zu wirken beginnt. Das ist, also Todzeit ist jedes Regelungstechnikers Feind, ja. Todfeind quasi. zum anderen gibt es eine Wechselwirkung, die, wenn ich sie nicht entsprechend berücksichtige, zu wahnsinnig negativen Auswirkungen führt. Also ich glaube, einer der berühmtesten Beispiele aus dem Supply Chain Management für genau solche Effekte ist, also auf Englisch heißt er, glaube ich, Bullwhip-Effekt und auf Deutsch Schweinezyklus. Ja, also das heißt, ich ziehe Produktionskapazitäten nach oben, dann habe ich ein Überangebot, dadurch einen Preisverfall. Der Preisverfall geht dann wieder runter.
Ja, wir müssen dazu sagen, beim Schweinezyklus, weil alle zur selben Zeit dasselbe machen.
Ja, genau, weil ich halt in dem Sinne im Moment die Market Opportunity sehe.
Wie alle anderen auch.
Die alle anderen auch sehen, das heißt, alle machen jetzt das Gleiche. In der Verzögerung, bis ich diese Opportunity aber ausnutzen kann, ich in dem Sinne diese Opportunity gar nicht mehr habe.
Ein Herr Costolani hat mal gesagt, man soll sowas antizyklisch machen.
Da hat er wahrscheinlich nicht Unrecht.
Ja. Antizyklisch heißt jetzt praktisch, also um schon mal eine kleine Brücke zu schlagen auf das, was nachher kommt, mittel so in die Welle reinfahren, wenn die auf ihrem Hochpunkt ist, genau das Gegenteil zu tun.
Ja.
Zu dem, das Gegenteil zu dem, was alle anderen tun, von dem man denkt, so muss man es vielleicht formulieren, es ist ja auch ein spieltheoretisches Phänomen, ne? Von dem man denkt, was alle anderen jetzt wahrscheinlich tun und davon das Gegenteil. Also wenn alle Immobilien kaufen, bin ich der, der seine verkauft und nicht extra noch kauft.
Ja, in dem Sinne ist es ja genau dann sind ja die Preise auf dem Höhepunkt, sozusagen.
Ne? Ja, könnte man denken. Ja, ne? Also am besten, man hat schon welche, müsstest du jetzt sagen.
Das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit an der ganzen Geschichte. Allerdings musst du ja auch fairerweise sagen, es gibt ja schon Makrozyklen, ne, die man auch über lange, lange, lange Jahrzehnte beobachten kann, an denen man bestimmte Dinge ablesen kann. Und es gibt natürlich auch immer Marktsignale, die sich ankündigen, ne? Man muss sagen.
Das war ein Russe, der hieß Konrad Tief, ne?
Ja. nur wenn es auf dem Tiefpunkt des Zykluses ist.
Oh ja.
Sonst heißt er
Konrad Hochejew-Zyklen.
Nein. Also sie heißen Kondratjew-Zyklen, wenn ich es richtig ausspreche, die halt makroskopisch gesehen quasi wirklich lässt sich über, ich glaube, Jahrhunderte mittlerweile nachweisen, dass es quasi diese Zyklen gibt.
Also seit der Industrie.
Ja, weil die auch an der gesellschaftlichen Entwicklung häufig hängen.
Genau.
Und, ja,
aber was lernen wir? Also, ich meine, wenn wir jetzt mal dieses ganze Thema Elektromobilität, weil es ja doch irgendwie komplex ist. Also, das ist irgendwie, glaube ich, ein Beispiel für immer, wenn Politik versucht, was zu tun und zu stark eingreift, dann fällt es oft in die Rubrik gut gemeint, schlecht gemacht. Ne? Ja. Und was, glaube ich, Politiker grundsätzlich nie verstehen und auch nicht verstehen wollen, weil es, glaube ich, ihrem Beruf widerspricht, ist die überhaupt systematisches und systemisches Denken, denken in Systemdynamiken und zu verstehen, dass Eingriffe immer Rückkopplungen haben in Systeme. Das ist, glaube ich, die Kernidee, dass um Systeme in ihrer Stabilität zu verändern, man sie fast so weit auslenken muss, dass sie nachher nicht mehr da wären. Das ist nämlich das Gefährliche, glaube ich, an der Geschichte. Ja. Das heißt, man muss sie neigen dazu, sich selbst zu stabilisieren. Und das sind politische, gesellschaftliche, technische, wirtschaftliche, was man will. Und wenn ich jetzt versuche, das über Regeln aufzuzwingen und zu sagen, ich verbiete jetzt etwas, ich schaffe nicht Anreize, sondern ich verbiete Dinge, dann nehme ich Freiheitsgrade aus dem System raus und der Backlash, also dieser Rückschlag, diese Rückkopplung, geht garantiert in eine Richtung, wo ich sie vorher nicht erwartet habe und auch gar nicht haben wollte. Ja. Ist das so richtig?
Ja, das ist so richtig. Und ich glaube, ein wichtiger Faktor, oder wenn man jetzt sagen würde, okay, wie macht man es denn besser sozusagen, ne, ist es ja eigentlich eine Größe einzuführen, die erstmal nicht den Weg vorgibt, um es jetzt mal konkreter zu machen, also beispielsweise zu sagen, ich verbiete den Verbrenner, ja, ist ja
etwas, ich mache die anderen attraktiver, ne?
Genau, respektive ich führe in aller Regel, also Subventionen führen eigentlich meistens dazu, dass irgendetwas teurer wird. Also das heißt meistens
ist ja so klar, gut, weil jeder, der die Subvention ja am Ende kassiert, das direkt auf seinen
Scheiß einfach drauf.
Ja, klar. Ja. Also ich meine, das ist ja die dümmste Annahme von allen, zu denken, dass ich tatsächlich etwas anderes subventioniere, außer den, der es herstellt. Ja.
Also in meinen Augen, wenn wir jetzt mal dieses Klimawandelphänomen uns runterbrechen, ja, ist der Weg, den du gehen müsstest, zu sagen, ich schaffe einen wirklich auch dem Effekt angemessenen Malus, eine CO2-Steuer, ja, der halt auch über alle Branchen und nicht nach europäischem Modell, ja, aber die Branche ist ja besonders wichtig und so weiter, sondern es wird über alle Branchen gleich ausgeschüttet.
Ja, es stoßen ja auch alle CO2 aus, also sollen sie auch dafür und so weiter.
Genau, respektive es ergibt sich oder es geht am Ende eh auf Null sozusagen, ja.
Ja, jetzt kommt natürlich das gesellschaftliche Problem da rein.
Ich wollte noch eine Ergänzung machen. Ein Problem, was du jetzt natürlich hast, ist, dass du gegebenenfalls dadurch natürlich für schwächer Bemittelte alles teurer machst. Ja. Und in meinen Augen, da kannst du dann durchaus wieder ein, sag ich mal, Subventionssystem einführen, wo du beispielsweise sagst, du bezahlst für grüne Alternativen das Delta und machst sie darüber attraktiv, damit sie marktfähig werden. Weil in vielen Fällen hast du natürlich das Problem, dass du eine Technologie hast, die erst ab einer gewissen Skala, ja, also die klassischen Skaleneffekte der Produktion, halt auch marktgängig werden. Sie erreichen diese Skala aber sehr spät oder gar nicht, weil sie halt in dem Sinne so viel unattraktiver sind, dass sie quasi von einem freien Markt nicht in Anspruch genommen werden.
Wir haben natürlich jetzt ein Riesenproblem dabei. Sobald diese Skalenfaktoren jemals irgendwann greifen für eine Industrie, wird die Industrie ja interessant. Jetzt kommt zu deinem Schweinezyklusphänomen. Wir haben ja nicht überall nur freie Märkte. und ehrliche und völlig transparente Teilnehmer. Wir haben ja auch, wie man jetzt an dem Beispiel Elektroauto sieht, ja auch Märkte, die das massiv durch ihre Volkswirtschaft anfeuern, ja? Ja, durch perfekte Randbedingungen oder das subventionieren oder ja, böse Menschen würden noch ein anderes Wort nehmen. Und dadurch hast du ungerechte Marktbedingungen. Und das heißt, wenn jetzt, wie man an dieser PV-Photovoltaikbranche sieht und wie was vorher an verschiedenen anderen Effekten auch schon gesehen haben, sobald das natürlich interessant wird und China die Lohnkosten niedrig sind und auch noch ein Staatsverständnis ist, wie damals übrigens in Japan, das vergisst man, glaube ich, auch immer in den 90er oder 80er Jahren auch, wo eine langfristige strategische Sicht dahinter ist, wie wird man eigentlich Monopolist oder oder zumindest Oligopolist? Das heißt, man ist auf einmal einer von den wenigen, die dann am Ende die Preise bestimmen. Und dadurch dumpt man, das ist dann eben Dumping, das war das böse Wort, ja, die anderen aus dem Markt raus, indem man das über Jahrzehnte eventuell massiv vom Staat, von staatlicher Seite subventioniert. Da ist man natürlich ein bisschen machtlos, ändert aber, glaube ich, trotzdem an dem Prinzip nichts. Man wird nicht besser, wenn man mitmacht.
Das ist genau das Thema, ne? Natürlich ist das, also das ist in der Realität viel weniger trivial, als das jetzt in der kurzen Erzählung den Anschein macht, ne? Das ist mir völlig klar. Nur in meinen Augen, und das ist für mich das, was mich wundern nimmt, in meinen Augen verbrennen wir sehr viel Energie in der sehr detaillierten Steuerung von Minimalsteffekten, anstatt sich, also am Ende läuft es ja darauf hinaus. Ich kann ja ein System, also ich habe immer ein System, ja, da kann ich gar nichts dran tun. Das verhält sich irgendwie, die Stellgrößen bedienen, die ich halt nach außen habe, die steuerbar sind.
Ganz allgemein formulieren, Systeme sind Stinker, weil sie machen, was sie wollen.
Ja, also solange ich nichts dagegen tue, ne, da sind wir wieder bei der Thermodynamik vom letzten Mal, solange ich nichts dagegen tue, machen die halt, was sie wollen.
Aber jetzt kommen wir kurz zu dem Beispiel, um das ganze Thema noch zu retten. Das uns bekannteste System ist das, in dem wir selber stecken. Der Mensch, der eigentlich einen ständigen Kampf gegen den zweiten Hauptsatz in seiner Umgebung führt, aber so insgesamt ganz gut funktioniert.
Ja, Perspektive, der Körper ist halt auch ein sehr komplexes, selbstgesteuertes System. Ne?
Also, ja, genau so ist das.
Wo die Regelparameter wirklich extrem gut eingestellt sind.
Und viele, wenn man sich mal fragt, im Logarithmus man mit muss, warum brauche ich einen Logarithmus? Ne? Ja. Das Regelungssystem des menschlichen Körpers funktioniert deswegen so gut, weil der halt saugut puffern kann. Ja. Also ich habe halt, bis sich der pH-Wert in meinem Magen verändert, muss ich schon sehr viel Salzsäure trinken. Mit dem normalen Essen geht das gar nicht. Ja. Und das sind so langsame Prozesse und das sind eben diese Pufferprozesse, die das eben überhaupt möglich machen, biologisch.
Ja, ja, genau. Respektive auch so Dinge wie Temperaturregelung und so weiter, die halt kein bisschen deiner Kapazitäten in irgendeiner Form in Anspruch nehmen. Das macht er alles selber. Ne? Das ist
kommt drauf an, ich musste eben den Pulli ausziehen, weil es jetzt doch warm wird.
Okay. Muss man den Pulli. Ja. Ist natürlich die Frage, ob der Pulli natürlich ist. Ne?
Vollpulli. Das ist übrigens ein alter Witz. Kommt jemand und sagt, ist Ihre Pflanze natürlich? Sagt der andere künstlich. Sagt er natürlich oder künstlich? Sagt der andere natürlich künstlich.
Puh, der ist aber was für Genießer. Ja. Kommen wir zurück zu unserem System. Normalerweise ein System hat bestimmte Dinge, die in irgendeiner Form den Zustand des Systems beschreiben. Ja, Zustandsgrößen. Ja. Und davon sind manche steuerbar und manche aber auch nur beobachtbar. Also ich kann bestimmte Dinge sehen, ne? Ich kann aber nicht aktiv eingreifen.
Noch eine dritte Kategorie, ich habe die Störgrößen, die ich nicht unter Kontrolle habe,
die ich gar nicht
außen so aussehen, als ob die zufällig auf das System einwirken. Genau. Vielleicht sind die auch gesteuert, aber zumindest kann ich nichts tun.
Genau, ich kann gar nichts dagegen tun. Das heißt, die Möglichkeit, die ich ja jetzt habe, ist eigentlich auf das System einzuwirken, nur über die steuerbaren Größen. Ich kann die jetzt verändern und je nachdem, wo ich das tue, stellt sich halt ein anderer Gleichgewichtszustand ein. Ja, in aller Regel oder auch, wenn ich ganz viel Pech habe, ne, und die Rückkopplung unglaublich negativ oder die Rückkopplung unglaublich positiv in dem Fall ist, also selbstverstärkend, dann komme ich sogar in ein Übersteuern und in ein immer weiteres Aufschaukeln eines solchen Systems. Also das heißt, ich habe irgendwann so große Rückkopplungseffekte, dass das System quasi sich so weit aufschaukelt, dass es sich selber zerstören würde. Gutes Beispiel sind so Resonanzen bei Brücken oder sowas. Eigentlich auch Systemdynamik.
Oh, wer den gucken will, das Unglück an der Tacoma Bridge, TACOMA, läuft auf YouTube immer wieder. Ja. Da sieht man, ist einer, glaube ich, der wenigen Filme, wo man wirklich beobachten kann, wie ein Windsturm eine Brücke kaputt macht. Durch den Resonanzeffekt. ist, glaube ich, in jeder Statikvorlesung schon einmal im großen Hörsaal gezeigt worden, aber er ist immer wieder gut.
Wobei es witzigerweise ja da eigentlich schon Dynamik ist. Wird aber trotzdem immer in der Statikvorlesung gezeigt.
Die Geschichte der Statik, ich wiederhole mich, ist eine Geschichte der Katastrophen.
Ja. Ja, aber
das ist auch ein Beispiel, ich bin nicht ganz sicher, ist das ein Beispiel für eine Karmannsche Wirbelstraße?
Ich meine ja. Ich meine, weil sie die quasi das Brückenprofil falsch ausgelegt haben, sozusagen, hat sich das gebildet. Oder gab turbulente Strömungen an der Brückenkante. Und dadurch quasi kam es überhaupt erst zu dieser Kraftwirkung, die überhaupt
später auch. Später haben die ja dann Autos gebaut. Das war dann der Karmann Ghia, ne?
Ja, kann man so machen.
Kann man so machen. Ist der Unterschied zwischen Alligator und Karmann, ne?
Als ich noch studiert habe, gab es noch das Karmann-Auditorium in Aachen. Eines der größeren Hörsaalgebäude. Also,
und da haben die Leute vorne gepeitscht und gesagt, Karmann, Karmann.
Karmann Eileen. Ja. So, wir entfernen uns vom Thema.
Nicht, dass heute Abend gibt es dann Camembert. Aber gut, lassen wir das. Und ich glaube, hier kommen wir zu einem Fundamentalproblem, ja? Also wir haben jetzt gerade, du hast jetzt gerade so schön für Politiker, glaube ich, massivst unverständlich beschrieben, wie ein System funktioniert und was man tun und nicht tun kann. Und jetzt versuchen die genau das Gegenteil zu tun, nämlich sie fangen an und zwingen das System über ihre Parameter ein, indem sie Freiheitsgrade beschränken im System und versuchen, das aufzuzwingen von außen. Denn jetzt muss man ja Mitleid haben, ein Politiker, männlich, weiblich, divers, ja, aller Geschlechtsarten, kann ja nur Gesetze machen und Geld verteilen. Das sind ja im Prinzip seine zwei Hebel. Mehr kann und darf er ja nicht tun. Bis auf natürlich Aufrufe und gute Reden, aber da hört ja dann nur ein Teil der Bevölkerung zu. Bei Gesetzen müssen ja alle zuhören. Früher oder später.
Und idealerweise, idealerweise ist aber ja so, dass ich quasi mit den Reden Leute von meinen Gesetzen begeistern, aber das ist auch irgendwie was etwas in Vergessenheit geraten ist. Aber das
wird
ist
versucht, das Thema, ja. Klappt in letzter Zeit seltener. Ne? Ja. Ich sage jetzt nicht das Wort Wärme. Und was würdest du denn, ich mache nochmal einen Weg an die Seite, ja, und dann frage ich dich, was du tun würdest. Der Weg an die Seite ist jetzt der spieltheoretisch und neurobiologisch. Die beiden sind ja faszinierenderweise, kommen ja oft zu so ähnlichen Ergebnissen, ja. Funktioniert auch unser kleines menschliches Gehirn so, das ja eigentlich ein großes ist, muss man sagen, Leistungsfähigkeit hoch. Wir haben ein Basalgehirn oder sagen wir eins in der Entwicklungsgeschichte länger geerbtes und das ist irgendwie, was wir sagen, mal eine Tausendnummer, 250 Millionen Jahre alt, also von den ersten Reptilien, ja. Und das will, ich sag's immer wieder, es will schlafen, es will essen, es will Sex, es will trocken sein und es möchte irgendwie ein Dach über dem Kopf. Das alles, das ermöglicht offenbar, ja. Das heißt, das sind unsere so Basic Instincts, die uns mehr oder weniger immer überregeln und immer, wenn wir versuchen, unseren frontalen Stirnlappen einzuschalten, das war, glaube ich, doppelt gemoppelt. Der Stirnlappen ist schon frontal, ne? Also unseren Stirnlappen, diesen frontalen Kortex einzuschalten, mit dem wir eigentlich rational denken, dann stellen wir fest, na, der ist gerade mal vielleicht
250.
Und wenn er da ist, ist er 250.000 Jahre alt. Das heißt, der andere ist ein Vielfaches älter. Und dieses triebgesteuerte hormonelle System, das ist einfach erfolgreich. Das regelt alles über. Hier sind wir beim Thema Regelungstechnik. Das heißt, jede Entscheidung, die ich mit meinem Großhirn rational machen möchte, wird am Ende doch wieder bestimmt von ein paar einfachen Gierfaktoren und Gierhormonen. Und die Spieltheorie, die zeigt jetzt mathematisch, lustigerweise oder statistisch, ja, genau ein ähnliches Verhalten. Und wir weigern uns, es in unsere gesellschaftlichen Modelle einzubauen. Wir sagen immer, nö, das kann man auch anders machen. Der Mensch muss entweder über Aufrufe besser werden, also vom Bösen zum guten Menschen kommen, was irgendwie noch nie geklappt hat in der Geschichte der Philosophie. Und er muss irgendwie gezwungen werden über Gesetze, wo dann jedes normale Reptilienhirn sich überlegt, wie komme ich denn um das Gesetz drumherum? Und der beste Effekt ist die Wärmepumpe, das habe ich doch gesagt. Ja, da mache ich das beste Gesetz aller Zeiten. Und was machen die Leute? Sie kaufen Ölheizung. Ja. Weil ihr Reptilienhirn sagt, so, jetzt erst recht.
Genau, und das ist genau der Punkt, der ganz entscheidend ist für mich, an der Stelle hast du quasi einfach nur einen Freiheitsgrad des Systems genommen, anstatt das System für dich arbeiten zu lassen. Also das heißt, und das ist ja genau der Punkt, den wir eben, sage ich mal, sehr abstrakt gestriffen haben. Ich kann bestimmte Größen von außen steuern oder die und dafür sorgen, dass es einen neuen Gleichgewichtszustand einnimmt, der mir gut passt. Dafür muss ich mir aber sehr viele Gedanken darüber machen, wie denn sich so ein System wohl verhalten wird. Und in aller Regel, also bei technischen Systemen, gibt es sehr gute Möglichkeiten, oder bei vielen, ist auch nicht immer trivial, ne, der sogenannten Systemidentifikation. Das heißt, ich gebe eine Anregung drauf, ich mache einen Stufensprung in aller Regel oder einen Direktstoß. Also
schubst es mal an und guck mal, was passiert.
Genau, und gucke einfach, okay, wie reagiert das System darauf und kann das dann in aller Regel auch über verschiedene mathematische Verfahren modellieren und abbilden. Wie gesagt, ist je nach System auch nicht wahnsinnig trivial, besonders schwierig immer, wie eben schon mal gesagt, bei Todzeiten. Diese Möglichkeit habe ich natürlich in dem Maße normalerweise bei sozialen Systemen eingeschränkt, weil sich so viele Parameter gleichzeitig verändern.
Und die Messdaten sind schrecklich, ne?
Ja, genau. Also die Messdaten sind schwierig. Die Parameterveränderungen, die zeitgleich stattfinden. Also wir hatten eben auch schon mal das Thema, dass ich ja durchaus interagiere mit anderen Wirtschaftssystemen, die vielleicht nicht den gleichen Spielregeln folgen, die andere Systeme sind als das System, was ich selber betrachte, und ich kann sie aber auch nicht vollständig entkoppeln, insbesondere bei der Globalisierung nicht mehr.
Jetzt muss man fairerweise sagen, es gibt ja seit den, würde ich sagen, 70er Jahren, ne? 1970er Jahren, Gott, letztes Jahrhundert,
damals,
gibt es ja genügend Leute, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Der bekannteste, es gab in den 70er Jahren mal eine Fernsehsendung. Vielleicht haben manche auch das Buch Denken, Lernen, Vergessen noch in der Schule gesehen. Wir haben es, glaube ich, zweimal gemacht, in der Schule und dann später nochmal Anfang des Studiums, von dem Friedrich Wester. Der war nun Systemtheoretiker. Also beziehungsweise, ja, vielleicht falsch beschrieben, er war, heute würde man sagen, so eine Art Biokybernetiker. Ne? Hat sich aber dann auch mit gesellschaftlichen Systemen beschäftigt und dafür letztlich auch Methoden entwickelt, wie man auf qualitative Weise zumindest sich diesen Systemfragen ja nähern kann, indem er sagt, er hat so Sensitivitätsmatrizen aufgestellt und hat gesagt, jetzt wird es jetzt lange nicht so kompliziert machen, wie wir aus mathematischer Sicht. Aber ich glaube, qualitativ war das schon ganz nützlich. Und irgendwie haben wir es geschafft wie lange ist das jetzt her? Fast 50 Jahre, ne? Das kaum irgendwie in die Umsetzung zu bringen. Es heißt immer, man soll systemisch denken und man soll in Systemen denken. Und man soll die Rückkopplung der Gesellschaft, es kommt eine lange Liste von Blablas, was man alles soll. Und schon sind wir wieder bei diesem Thema. Sollte man eigentlich machen, um ein besserer Mensch zu werden? De facto macht es aber keiner. Wir Menschen lieben dieses lineare Denken, das irgendwie auch aus der Evolution kommt. Denn wenn du früher am Busch standst und hinter dir war der Säbelzahntiger, dann bist du der Nachfahre der Leute, die linear gedacht haben und weggerannt sind. Ja. Und die damals in aller Ausführlichkeit die Situation systemisch analysiert haben, die sind prompt auch als Erste gefressen worden.
Ja, plus es kommt ein weiterer Effekt dazu. Einer unserer Projektpartner, viele Grüße an der Stelle, falls er zuhört, sagt immer so schön, das Gehirn ist der größte Glukoseverbraucher des ganzen Körpers. Und es stimmt ja. Ne? Also das Gehirn verbraucht roundabout ein Drittel des Zuckers.
Macht man nicht gern, ne?
Genau, und generell lebende Organismen sind eigentlich immer es ist in unserer aktuellen Gesellschaft oder in der Welt, in der wir leben als Mitteleuropäer überhaupt nicht mehr erforderlich. Aber der Körper ist halt maximal darauf ausgelegt. Und das ist wieder die Genialität dieser Regelkreise, die wir im Körper haben, möglichst wenig Ressourcen zu verbrauchen. Also sei es Brennstoffe, ne, Zucker ist am Ende ein Brennstoff, der verstoffwechselt wird, oder Sauerstoff, was quasi für die Oxidation dieser Brennstoffe zur Energiegewinnung erforderlich ist, zu verbrauchen.
Jetzt hast du wieder was mit zweitem Hauptsatz. Oh Mann. Haben doch mal gesagt, wofür braucht man alles so ein Studium? Jetzt, das ist ja schrecklich.
Man muss auch fairerweise sagen, das ist eine der Dinge. Es gibt ja auch sehr häufig die Diskussion, muss man studiert haben oder nicht? Ja, also im Sinne von als Unternehmensgründer, tritratralala, ne?
Die am reichsten musst du nicht. Haben am wenigsten studiert. Genau.
muss man überhaupt nicht. Nichtsdestotrotz sehe ich einen Wert in einem Studium, und das ist halt genau, sich, sage ich mal, so Denkmuster anzueignen und eine bestimmte Art und Weise zu denken anzueignen. Das kann man auch völlig abseits davon tun.
Es macht einfach Spaß.
Ja.
Wem Spaß?
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, da ist jeder ein bisschen anders veranlagt. Mir persönlich macht Spaß. Und dementsprechend, ich glaube, das ist halt der Wert sozusagen, sich auch mal damit zu befassen, was sind denn die Zusammenhänge, die, ne, das, was
ja,
im Innersten zusammenhält.
Ja. Aber wir sehen eben auch, es ist, da ist, glaube ich, eine Ausbildungsdifferenz, ja. Also wir würden auch an politische Probleme und Systeme wahrscheinlich intuitiv und methodologisch ganz anders rangehen. Ja. Wir sind uns darüber im Klaren, ja. Wir wollen jetzt nicht naiver sein, als wir eh schon sind. Natürlich ist Politik vor ganz anderen Maßgaben und ganz anderen Mechanismen und ganz anderen Machtstabilitäten und Verschiebungen. Ich glaube, ein Herr namens Machiavelli hat das erfunden. Sind zwei sehr gute Bücher, die sich immer wieder lohnen zu lesen. Ich habe die bestimmt dreimal gelesen. Also es ist ja nicht nur der Fürst.
Es war ein fürstliches Vergnügen.
Es war ein fürstliches Vergnügen, aber es war auch ein staatliches. Denn seine Diskursi zu seiner Staatstheorie, die sind wirklich großartig. Er hat, glaube ich, nur zwei wirklich dicke Schriften geschrieben. Aber die sind grandios. Und der Mann hat das ja zu Beginn der Renaissance erfunden. Er war aus meiner Sicht ein völliges Genie und er ist massiv falsch verstanden worden, weil die Leute natürlich nicht die Bücher lesen, sondern immer nur aus zweiter, dritter Hand seine Thesen wiedergeben.
Ja, und ich glaube, eine Sache, die auch massiv unterschätzt wird, ist, aus welcher Zeit das kommt.
Das ist grandios. Und das zeigt letztlich auch, es ist auch zeitlos. Ja, die meisten seiner Thesen stimmen ja und die meisten der von ihm beschriebenen Mechanismen. Und ich glaube, das zeichnet große Denker aus. Das ist dann egal, ob das der Kepler die Planetenbewegungen beschreibt, die stimmen dann eben auch nach ein paar hundert Jahren noch. Ja, aber abgesehen davon, was wollen wir eigentlich erreichen? Wir wollen irgendwo gesellschaftliche oder politische Verbesserungen schaffen und wir wollen ungewollte Rückkopplungen vermeiden in dieser Verbesserung. Denn dann wird sie ja nicht besser, dann wird sie ja schlechter.
Vermeiden oder berücksichtigen.
Oder meinetwegen auch das, ja. Also Verschiebung. Aber wir wollen die möglichst vorher, wir wollen nicht an allen Ecken und Kanten immer wieder überrascht werden, dass alle das Gegenteil von dem machen, was wir vorhatten. So kann man es allgemein formulieren. Und es soll sich etwas zum Besseren bewegen. Und wenn man jetzt Überlegungen versteht aus der Systemdynamik und man hat die, ob man die jetzt mathematisch verstanden hat oder, sagen wir, soziologisch. Ich glaube, der Herr Luhmann ist immer der bevorzugte Geist, der hier zitiert wird. Ja, das ist vielleicht egal. Das ist vielleicht eine Frage der Zeitreihenanalyse. Aber es nicht zu tun, führt auf jeden Fall deutlich nicht zu besseren Ergebnissen. Das kann man allgemein sagen. Aber fast alle Arten von politischer Steuerung, die wir erleben, tun es nicht. Ja. Und sind immer linear angesetzt, mit den erwarteten Rückkopplungen, die dann an völlig falscher Stelle wiederkommen. Kann man das so sagen?
Das wäre auf jeden Fall nichts, wo ich widersprechen müsste.
Ja. Können wir ja jetzt sehen. Also so viel zum Thema, warum haben wir angefangen mit Elektromobilität? Weil das, glaube ich, das zeigt einfach, und dann entstehen diese Widersprüche. Die Widersprüche müssten gar nicht sein, aber ich glaube, die Widersprüche erzeugen wir in dem Versuch, je mehr wir versuchen, komplexe Systeme über Gesetze und Aufzwingen von Randbedingungen zu steuern. Und es gibt eine Gruppe in der Gesellschaft, Verzeihung, wenn ich jetzt so unhöflich bin, die will das ums Verrecken einfach nicht lernen. Und das Lustige ist, wir hatten ein tolles Experiment. Weltweit. Das war grandios. Da haben sich Millionen von Menschen zusammengetan, ich glaube im Jahr 1918, haben das dann exportiert. Es war ein Exportmodell, haben das nach dem Zweiten Weltkrieg in verschiedene Satellitenstaaten der Sowjetunion exportiert und irgendwo auf dem Globus. Und 1989 wurde dieses Experiment, der Laborraum, geschlossen. Und zwar aus Geldmangel. Das Experiment hieß Sozialismus. Ja. Da hat man alles probiert, Planwirtschaft pur in allen Varianten. Man hat gesagt, das ist das bessere System. Der Mensch kann dadurch besser werden. Also der Sowjetmensch, gab es ein Buch sogar, das so hieß, ja, der Sowjetmensch, nicht der Russe, der Sowjetmensch, er war praktisch qua Programm dazu prädestiniert, ein besserer Mensch als alle anderen zu werden. Kann man sich jetzt drüber streiten, ob es geworden ist, wenn es ihn je gegeben hat. Aber der Effekt war, das Programm ist eingestellt worden. Es hat nachweislich nicht funktioniert. Und es gibt immer wieder Leute, man kann nach Venezuela gehen, oder man kann auch weiter nach Kuba gucken, ob es dann irgendwann mal funktioniert. Manche kleine Laborversuche laufen ja noch weiterhin. Aber keines von ihnen funktioniert. Und alle zeigen das Gegenteil, dass immer, wenn man versucht, Wirtschaft zu steuern, es massiv in alle Hosen geht. Ja. Man könnte sagen, um mit Winston Churchill zu sprechen, jetzt kommt der ahornische Hauptsatz, der Kapitalismus ist das schlechteste Wirtschaftssystem, das wir haben. Mit Ausnahme der anderen, die wir auch schon probiert haben.
Ja, das ist in meinen Augen genau der Punkt, ne? Das ist mit sich, oder die wenigsten Dinge, die wir haben, sind perfekt. Wir wissen aber auf jeden Fall, dass andere noch viel unperfekter sind. Und in meinen Augen ist das etwas, natürlich kann man das immer nicht wahrhaben wollen, aber damit tust du dir auch wahrlich keinen Gefallen.
Und ich glaube, das Geheimnis und jetzt kommt der große Übergang, das Geheimnis des Kapitalismus mit natürlich, sagen wir, in Verbindung mit der sozialen Marktwirtschaft wird er jetzt nicht ungerechter. Denn er neigt ja, der Kapitalismus hat, glaube ich, wie alle guten Systeme, also zwei Eigenschaften. Das eine ist, er nutzt die regelungstechnischen Vorteile ziemlich perfekt aus. Aber wie jedes gute neuronale Netz hängt er sich auch in Extremwerten auf. Wenn man ihn nicht steuert, dann führt er zu Monopolkapitalisierung.
Ja.
Das ist, glaube ich, die große Gefahr. Und das ist die Idee der staatlichen, wie soll ich sagen, des Ordoliberalismus, ja, dass man staatliche Bedingungen schafft, die dieses Aufhängen in Extremwerten, so könnte man das formulieren, diese Neigung, sich in Monopolen aufzuhängen, à la Internet, ja, guck dir die großen Internetsuchmaschinen an oder die wenigen Digitalhersteller dieser Welt oder im 19. Jahrhundert die Eisenbahn. Ja. Da kann man es gut beobachten, das will man.
Das Spannende an der Geschichte ist aber auch, ja, schön, dass du gerade sowohl Internet als auch Eisenbahn gesagt hast. Also du kannst in meinen Augen zwei Dinge beobachten. Ne? Wenn du nur lange genug wartest auf einen technologischen Durchbruch, der das Alte wieder obsolet macht. Und ich finde, Google ist gerade ein sehr, sehr schönes Beispiel. Die haben sich selber verfangen in diesem klassischen Innovators-Dilemma. Man hat ein wahnsinnig attraktives Geschäftsmodell über Werbung, was durch KI vollständig disruptiert werden würde. Man hätte auch sogar wahrscheinlich die Möglichkeiten gehabt, gehe ich einfach mal davon aus. Also sie waren jahrelang waren sie Vorreiter in KI-Technologien und haben eigentlich im letzten Moment sich dann die Kirche vom Kuchen klauen lassen.
Also nein, wir leben von, das muss man klar sagen, wir leben bis heute, ja, in TensorFlow, Python etc., wir leben von den Kuchenkrümeln, die Google hat unter den Tisch fallen lassen beim Aufräumen ihrer großen Kuchenstücke.
Ja, genau. Und das Spannende daran ist, du siehst aber jetzt halt auch, sie sind jetzt einmal richtig hinten dran geraten, weil sie ihr eigenes Geschäftsmodell produktionieren wollten, sozusagen. Und ich bin wirklich gespannt. Ich würde fast vermuten, dass sie es nicht mehr schaffen, diese Lücke zu schließen.
Das ist der alte Satz meines Bruders. Der ist Wirtschaftswissenschaftler. Der sagt immer, kannibalisiere dich selbst, bevor es ein anderer.
Ja, das Spannende ist halt, diese Weisheit hat, glaube ich, jeder. Ja, und ich halte tatsächlich, also bei allem, was ich mitgekriegt habe, jeder, mit dem ich gesprochen habe, ich halte die Leute bei Google für wahnsinnig schlaue Leute.
Ja, die sind super.
Ja. Ja,
die ich kennengelernt habe, waren erste Sahne.
Genau. Und du merkst halt, selbst dort hast du das Problem, dass du Gefangener deiner selbst bist.
Womit wir bei einem weiteren Charakteristikum von Systemen
sind. Ja.
Du kommst nicht raus. Ja. Das ist interessant, ne?
Ja.
Man kann Systeme nur, wir können ja mal den Sprung machen. Wollen wir das probieren?
Den Kantensprung. Oder den Stufensprung.
Du hast mir einen Direktstoß gegeben. Wir können ja mal, wahrscheinlich brauchen wir eine zweite Sendung, weil es doch interessant wird, ne? Jetzt haben wir uns die ganze Zeit drum rumgequatscht über diese gesellschaftlichen Systeme. Jetzt müssen wir mal diesen Bogen machen.
Ja.
Aber es ist, was ist aus deiner Sicht, wie würdest du einem Laien erklären, was ein System ist? Es ist hart, ne?
Das ist
so wie Energie, es greift das mal.
Ja, ich sag mal, für einen Techniker ist es, also wenn du es einem Techniker erklärst, ne, das hatten wir ja eben schon, ne, quasi eine Summe von Zustandsgrößen, die durch Störgrößen beeinflusst wird, also nicht steuerbar beeinflusst wird und die ich beobachten und die ich steuern kann. Das ist quasi die sehr technokratische Definition eines Systems. Ne. Wichtig für mich ist im Systembegriff immer, ich kann es abgrenzen gegenüber allem anderen.
Genau.
Ja, ein System
hat eine Umgebung und es hat in sich selbst, ne?
Genau.
Und eine Grenze dazwischen.
Genau. Aber man muss tatsächlich sagen, ohne Vorbedingungen fällt es mir wahnsinnig schwer. Also wenn ich jetzt
Würdest du sagen, es sind Elemente, die, wie auch immer die aussehen, die miteinander verknüpft sind und untereinander interagieren und mit ihrer Umwelt wechselwirken? Auf gesteuerte Weise?
Ja. Ja.
Es gibt noch einen interessanten Beitrag, wer das mal lesen möchte, wahrscheinlich habe ich es jetzt das dritte Mal gerade rausgeholt. Murray Gell-Mann, der hat mal, glaube ich, den Nobelpreis für Physik gekriegt, weil er das Omega-Minus-Teilchen entdeckt hat, also im Prinzip einer der Begründer der Quark-Theorie, ne? Oder den experimentellen Nachweis erbracht hat.
Der Erfinder der Quarkspeise.
Der Quarkspeise, aber er auch das Gelee ist, deswegen ist er der Gell-Mann. Oh. Und Murray Gell-Mann hat ein interessantes, witziges Buch geschrieben, das heißt, hat ein bisschen komischen Namen, Das Quark und der Jaguar. Und er beschreibt da drin selbstadaptive Systeme. Und der Mensch ist ein selbstadaptives, komplexes System, sagt er. Also es ist kein triviales System. Merkt man gleich daran aus, wie viele Zellen wir bestehen und was die verschiedenen Zellen alles Mögliche tun. Manche werden Haare, andere werden Nieren. Dritte werden Zehen, ja, oder Zehennägel und wissen vor allem interessanterweise auch, wann man aufhören soll. Zehennägel wachsen irgendwie weiter. Aber Hautzellen, wenn man sich schneidet, hören dann ja irgendwann auf zu wachsen. Das ist ja interessant, ja. Dass wenn man sich schneidet, geht die Wunde wieder zu. Die wächst dann aber nicht weiter und wird irgendwie immer dicker, sondern die hört dann auch irgendwie wieder auf zu wachsen. Also das ist eine tolle Wechselwirkung. Regelung ist das eine, glaube ich, was das Thema ausmacht. Und besonders komplexe Systeme haben eben auch noch die Fähigkeit zu lernen. Ja. Das macht es dann nochmal interessanter. Und dazu gehören praktisch die Säugetiere. Ja. Oder überhaupt die Tierwelt. Oder sie haben das war, glaube ich, so eine These von dem Holmer von Ditfurth, sie haben ein kollektives Lernverhalten. Dann können es zum Beispiel alle Insekten, aber vielleicht der Einzelne nicht so gut. Aber Intelligenz hat eben da auch ganz verschiedene Formen, taucht aber, glaube ich, auch primär in Systemen auf.
Die spannende Frage ist natürlich, ist eine Gesamtgesellschaft, ja? Ist das ein lernendes System? Also eine menschliche Gesamtgesellschaft, ist das ein lernendes System oder nicht?
Ja, wir hoffen ja immer, dass es Schwarmverhalten gibt. Wir sind uns aber nicht sicher, ne?
Ja, das meine ich noch nicht mal, sondern, also du hattest eben schön gesagt, die Thesen von Machiavelli, die sich ja durchaus auf ein gesellschaftliches System beziehen, gelten heute noch. Jetzt könnte man ja zu der Schlussfolgerung kommen oder zu der These, ja. Das liegt daran, dass gesellschaftliche Systeme an sich nicht lernfähig sind und wir uns eigentlich immer noch in dem gleichen Blödsinn auf anderer Ebene befinden wie damals.
Ja, das glaube ich auch. Wir haben das ja mit Anja neulich mal besprochen, dass wir gesagt haben, das sind so also zyklische Entwicklungen, die aber wie so eine Schraube, wie so eine Helix nach oben gehen. So eine Wendeltreppe. Also sie gehen schon im Kreis, aber sie werden dabei auseinandergezogen. Und dieses Auseinanderziehen ist offenbar der technische Fortschritt. Ja. Aber dass sie sich im Kreis drehen, das ist so der, wie soll ich sagen, das scheint so der kulturelle und gesellschaftliche Fortschritt zu sein. Da glaube ich, dass wir manchmal denselben Mechanismen folgen wie die alten Römer.
Ja, interessanterweise, es gibt tatsächlich auch eine gesellschaftliche oder eine wissenschaftliche Theorie, die mittlerweile in einem Modell gemündet ist, was heißt 9 Levels of Value Systems, was aber mal, also es hat, ich kriege den vollständigen Namen nicht mehr zusammen, aber es war eine Studie, wo ein Professor über lange Jahre sich angeguckt hat, wie sieht die Entwicklung von Menschen typischerweise aus. Und das ist quasi so eine Doppelhelix-Struktur, an der entlang sich quasi jedes Individuum, aber auch Organisationen entwickeln. Und das ist eine ganz spannende These, weil es halt auch vor allen Dingen, also es ist in dem Sinne genau das, was du gerade auch nochmal gesagt hattest, du bewegst dich eigentlich im Kreis, aber auf diesem Kreis nach oben sozusagen. Also wirklich.
Ja, das Gemeine an dem Kreis oder an dieser Schraubenlinie ist, wenn man jetzt ganz von oben drauf gucken würde. Ja,
sieht so aus wie eine Kreisentwicklung.
Also es ist ein Kreis und dann denkt man, dann ich glaube, wir haben, vielleicht ist das auch so ein Effekt der Nachkriegszeit, der längeren, der Bonner Republik und allem. Vielleicht ist es auch mein eigenes Problem und ich habe einfach nicht aufgepasst. Aber ich hatte immer das Gefühl, wir haben in der Schule gelernt, dass sich, und wahrscheinlich auch unsere ganze Gesellschaft, dass sich alles irgendwie linear entwickelt. Wir werden irgendwie immer besser. Aber in Wahrheit ist das, denke ich, nicht so, sondern das ist vielleicht auch eine Erklärung, warum das europäische Zeitalter, davon bin ich schon überzeugt, jetzt an sein Ende gerät und jetzt andere Kulturen das übernehmen werden in diesem Jahrhundert. Und wir haben unseren Entwicklungszenit überschritten. Denn das wäre eine Folge dessen. Und wenn das eine zyklische Entwicklung ist, dann kommt man irgendwann wieder an sein Ende. Ja, und dann ist aber in dieser Schraubenhelix, wenn man jetzt mal von der Seite guckt, der jetzt in der nächsten Stufe die Wendeltreppe besteigt, das kann jemand anders sein. Der macht dann auch wieder diese Entwicklung mit. Aber so sind alle großen Weltreiche zum Beispiel mal entstanden und untergegangen.
Ja, man muss halt auch sagen, ich sag mal, das Römische Reich ist jetzt nicht unbedingt ein Beispiel für schlechte Entwicklung, ne? Ist trotzdem zugrunde gegangen.
Ja, am Ende häufiger wegen Ausdehnung der Grenzen, ne? Ja. Wie bei den Engländern auch. Man gibt ja verschiedene Theorien, aber da führt es jetzt fast ein bisschen weg. Ja. Aber also ein System ist sehr kompliziert. Jetzt kommen wir zu dem Guten. Jetzt schneiden wir das raus und nehmen kein biologisches System oder ein gesellschaftliches. Die sind ja wirklich kompliziert. Kompliziert sind die, glaube ich, immer dann und komplex, wenn die viele Variablen haben. Und wie wir gelernt haben, koppeln die ja untereinander zurück. Und das macht es dann relativ unübersehbar. Also brutal komplexes System ist wahrscheinlich das Klimasystem, ne? Oder unser Wetter. Aber wenn wir jetzt gehen auf ein technisches System, warum ist das aus deiner Sicht so elegant und einfach zu, oder für die Verhältnisse
kommt drauf an, einfach zu technische Systeme haben in meinen Augen erstmal einen riesigen Vorteil. Sie sind in aller Regel menschlich beeinflussbar zumindest mal, also menschengemacht. in irgendeiner Form. Also das heißt, der Mensch hat ja schon mal seinen Gedankengut da reingesteckt und dementsprechend folgt es ja schon mal den Regeln und Prinzipien, die man selber schon mal verstanden hat.
Das erzählst du jetzt nicht im KI-System.
Ja.
Komm jetzt an die Grenzen. Sagen wir mal bisher.
Ja. Ja. Das, ich sag mal so, das ist schon ein sehr, sehr spezielles Thema, wo du auch kaum drum herum kommst, die Philosophie massiv zu streifen, respektive eine riesige Überlappung damit zu haben. Ne? Respektive, ich glaube, wir haben das einfach auch noch viel zu wenig verstanden, um darüber eine sinnvolle Aussage zu machen. Was mich eigentlich dazu bringt, dass das kein klassisch menschgemachtes System mehr ist, weil das eine Eigendynamik hat.
Aber das ist auch ein Zeichen von Systemen übrigens. Ne? Das wird es nachher auch sehr gefährlich machen. Deswegen finde ich übrigens die Matrix-Filme so interessant, weil die genau das ja eigentlich beleuchten. Man muss ein bisschen scharf hingucken und auch ein bisschen weg vom eigentlichen von der Handlung vielleicht gehen. Aber da ist schon
ein bisschen
Philosophie dabei.
Da ist massiv viel Philosophie dabei. Also ich habe mal schon die erste Frage, die du dir ja mal stellen kannst. Wie kannst du dir denn sicher sein, dass du nicht in einem solchen Matrix-System lebst?
Ich wusste, dass diese gemeine Frage wiederkommt.
Ja. Ja, es gibt ja allgemein die Simulation Theory, also dass wir eigentlich alle nur in einer sehr ausgefeilten Simulation leben.
Aber die funktioniert gut.
Und du kannst es nie entscheiden.
Ich hätte mein Steak gerne medium raw. Denke ich gerade. Ja. Aber genau, das ist ein Thema für einen eigenen Podcast wahrscheinlich.
Ja, absolut.
Kommt auf die Liste.
Man merkt aber schon daran, wie lange wir jetzt darüber reden oder wie lange wir uns...
Wie kompliziert das Thema ist.
Wie kompliziert das und wie vielseitig das Thema ist und auch wie viele Dinge man es anwenden kann. Und deswegen halte ich auch die Systemdynamik für ein so wichtiges Feld, weil man denkt halt immer, das wäre was für Regelungstechniker.
Ne? Nee, ist es gar nicht. Ist für alles.
Genau. Aber am Ende ist es halt wirklich so, wenn man nur scharf genug hinguckt, dann finde ich auf jeden Fall an jeder Stelle irgendetwas, was quasi Systemdynamik ist. Sei es die Temperaturregelung für die Heizung, klassisches System, oder eine Badewanne, an der ich Wasser einlaufen lasse und mache den Stopfen auf oder zu. Ist auch ein System.
Oh, ein Integralglied.
Ja. Genau. Läuft dann voll oder halt nicht. Je nachdem, wie groß die Differenz ist zwischen einem Zulauf und Ablauf.
Sind Menschen in Kneipen Integralglieder? Sie laufen voll oder nicht?
Ja.
Ich hatte vielleicht noch eine kleine, ich glaube, wir machen das dann hier auch ein bisschen kürzer. Wir müssen tatsächlich noch einen zweiten Teil dranhängen, weil das ist endlos. Aber das Thema ist wirklich, glaube ich, sehr, sehr, sehr ergiebig, weil man einfach viel über die Welt, die technische Welt von Unternehmen, von Gesellschaften, von allem, die Konzepte passen halt so schön. Ja. Aber ich mache noch ein verrücktes Beispiel. Ich habe das mal, mehr oder weniger, das war ein Zufall und auch Spaß. Und zwar kannte ich mal jemand, Schilddrüsen.
Unter oder über?
Jetzt kommt die interessante Sache. Es gibt ja beide Schilddrüsen, Fehlfunktionen. Ne? Ja. Also die Schilddrüse, muss man dazu sagen, ist ein ganz kleines... Sehr unterschätzt, glaube ich. Sehr unterschätzt, ja. Also es betrifft wohl 10% der Gesellschaft, die eine Funktion haben, die jetzt, sagen wir mal, in diesem normalen Rahmen nicht mehr so perfekt funktioniert. Funktion, die nicht funktioniert. Das ist eigentlich ein ganz, ganz kleines, darf man sagen, ist ein Organ, ne? Organ im Körper, das hormonell im Körper relativ viel steuert und anrichten kann. Sehr interessant, ja. Also Herzschlag, Gewicht, Appetit, pipapo, ja. Und dann habe ich mir das von der Person mal erklären lassen und die sagt, ja, meine Ärzte, die beschreiben mir das irgendwie ganz anders und so. Und ich habe gesagt, das macht mir jetzt Spaß, das gucke ich jetzt mal nach. Und habe mir dann den Regelungskreis der Schilddrüse, wie sie funktioniert und wie sie auf die Hypophyse im Hirn wirkt, mal aufgeschrieben. Da guckt mich mein Gesprächspartner böse an und sagt, du bist doch kein Arzt. Wie kannst du dir erlauben, über sowas da überhaupt eine Aussage zu machen und jetzt so zu tun, als ob du das verstanden hast? Sag ich, ja, selbstverständlich bin ich kein Arzt. Ich habe keinerlei Ahnung davon, welche Krankheiten das auslöst oder wie man das bekämpft oder was man dagegen tun kann, wie eine Therapie aussehen würde. Aber ich kann den Regelkreis aufmachen.
Ja. Perspektive, das in meinen Augen machst du da, gibt's da noch ein spannendes Thema oder einen spannenden Aspekt dran. Du kannst die Wirkungskreise aufstellen, ohne detailliertes Wissen über die Art und Weise, wie es wirkt, zu haben.
Und was es physikalisch tut.
Ja, ne?
Also das ist genau die Definition von Systemtheorie.
Ja.
Ich kann das System beschreiben, mathematisch in seinem Zeitverhalten, ohne es zu kennen. Ja. Und zwar nur aus seinem Zeitverhalten. Das Interessante war jetzt an der Geschichte, ich habe mir dann den Spaß mal gemacht, ja, und bin zu verschiedenen Ärzten gegangen und habe das auch verschiedenen Leuten gesagt, du, wenn du wieder zu deinem Hormonarzt gehst, dann oder Ärztin, dann nimm doch bitte mal mein kleines Blättchen mit und frag mal, ob das richtig ist. Und dann habe ich ich war richtig brutal, ich habe da eine Fragenliste gemacht, weil ich ja selber wissen wollte, ob das alles stimmt. Und habe gesagt, da müssten jetzt verschiedene Schlussfolgerungen kommen. Also wenn der Wert hochgeht, muss der runtergehen, das muss mit dem so zusammenhängen und so weiter. Das ist eine Störgröße. Wie wird FT3 und FT4 im Körper verarbeitet? Bla bla bla, so das ganze Zeug. Was hat das Jod für eine Bedeutung dabei? Ne? So. Wie gesagt, null Ahnung, null Ahnung.
Der schlimmste Jod ist natürlich der Idiot.
Der Idiot. Und ich hatte bis heute keine Ahnung davon, wie eine Schilddrüse funktioniert, ja. Aber dieses Zeitverhalten hat mich interessiert. Und ich habe das dann, wie gesagt, bei verschiedenen Spezialisten, glaube ich, auch mal prüfen lassen. Und die haben alle gesagt, ja, die Grundtheorie stimmt. Wir hätten es vielleicht so nicht aufgeschrieben. Wir hätten es vielleicht auch vor allem dem Patienten so nicht erklärt. Denn ich glaube, Ärzte gehen auch ein bisschen davon aus, dass die meisten Patienten sehr, sehr doof sind. Das ist eigentlich schade, denn wenn man es ihnen anders erklären würde, hätten viele, glaube ich, die Chance, die Dinge auch, wenn man die Systemseite verstanden hat oder da mal draufschauen kann, dann versteht man auf einmal Zusammenhänge auch ganz anders. Aber zumindest waren die Annahmen richtig. Und das zeigte mir die Macht der Systemtheorie. Wenn also jemand, der medizinisch vollkommen unbeleckt ist, wie ich, das Zeitverhalten von so einem komplexen Kreislauf aufstellen kann, ohne, wie gesagt, zu verstehen, wie das nun wirklich chemisch funktioniert und biologisch, dann zeigt es die Macht der Systemtheorie.
Absolut korrekt. Also in meinen Augen, ich sehe das halt auch als wahnsinnig wichtig. Ich denke, wir sind am Ende angekommen und diese Gelegenheit möchte ich aber noch nutzen, um ein Buch zu empfehlen, was, glaube ich, auch, sage ich mal, wenn man sich weniger aus der technischen Sicht damit beschäftigen möchte, Thinking in Systems von Donella Meadows. Ein, sagen wir mal, überschaubar dickes Büchlein. Also wenn ich richtig verstanden habe, ist es auch leider so, dass dieses Buch leider nie wirklich fertiggestellt wurde, weil sie vorher verstorben ist, was sehr schade ist. Aber es ist wahnsinnig gut erklärt. Das Badewannenbeispiel ist aus diesem Buch. Dementsprechend, also in meinen Augen ist es halt auch, das ist nicht so tiefgehend mathematischer, sondern es ist eher auf der phänomenologischen Ebene, dass man sagt, okay, wie hängt das denn jetzt zusammen und was macht denn Systemdenkweise aus? Dementsprechend. Von meiner Seite aus
die klare. Ich hänge noch ein paar Titel dran, also eigentlich im Prinzip viele Bücher von Friedrich Wester. Ja. Wester mit V, falls ihn jemand sucht. Da gibt's interessante, da lacht man sich tot, ja. Wer über Verkehrswende spricht, darf mal das Buch lesen, Ballungsgebiete in der Krise. Das sind alles alte Dinger, die sind aus den 70er, 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und interessant eben auch Neuland des Denkens, Phänomen Stress, Denken, Lernen, Vergessen, das sind alles so Standardtitel. Die findet man übrigens heute in gut sortierten Bücherkisten an der Straßenecke.
Ja, teilweise, und das ist die schlechte Nachricht an der ganzen Sache, teilweise auch nur noch da. Vieles ist nämlich leider vergriffen. Das ist in der Tat sehr, sehr schade. Weil ich wollte nämlich auch schon diverse Bücher mal haben, um sie im Original zu lesen, und bin gescheitert.
Björn, dein Leiden hat ein Ende. Wenn du demnächst vorbeikommst, plündere ich meinen Bücherschrank und drücke dir 12 Kilo davon. Die ich nicht in die Bücherkiste gebracht habe. Yes. Den Rest davon drücke ich dir in die Hand.
Das ist doch schon mal vielversprechend. Gut, damit würde ich sagen, sind wir am Ende. Wir haben ganz, ganz viel über Systemdynamik geredet. Dementsprechend, ich glaube, die Folge kriegt einfach nur den Titel Systemdynamik. Ich würde fast sagen, da nächste Woche Montag Pfingsten ist, findet unser kleiner Podcast an der Woche nicht statt. Und dann hören wir uns
ein gesegnetes Pfingstfest.
Genau.
Das könnt ihr auch schon noch tun.
Genau. Ein gesegnetes Pfingstfest. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Und möge der Heilige Geist der Systemdynamik euch alle erleuchten. Auch zu Pfingsten.
Das wäre natürlich schön.
Also tschüss.
Tschüss.